Okay, also, da will ich mich zuerst einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei zwei Studierenden. Die sind dann nach der Vorlesung zu mir gekommen und haben gesagt, okay, das machen wir halt. Und dann umständlich, von meiner Seite aus umständlich versucht zu organisieren, wann das denn losgehen sollte. Und dann habe ich eine E-Mail gekriegt, ja, das ist jetzt alles schon arrangiert und wir kommen und machen das. Also herzlichen Dank, ja, das ist schon toll. Okay, so, Fragestunde. Also, ne, also so ganz großen Appetit haben wir auf die Fragestunde nicht. Es wäre schon schön, wenn da mehr dabei sind, aber vielleicht können wir ja jetzt auch Appetit auf eine Fragestunde wecken. Verschiedenste Themen sind möglich. Ja. Also ich habe gedacht, ein Thema wäre, dass wir anfangen mit dem Übungsblatt und die einzelnen Fragen durchgehen, um sicherzustellen, dass tatsächlich da keine Missverständnisse sind, beziehungsweise vielleicht der ein oder andere Verweis auf die Vorlesung, um dann bei den Aufgaben zu helfen. Für mich wäre es sehr interessant, wenn Sie Fragen stellen, ja? Und wir könnten das an jeder Stelle machen, während wir das Blatt durchgehen natürlich. Nicht wir könnten das, sondern wir sollten das an jeder Stelle machen. Und Dankeschön, ja, für die Einweisung. Und ich würde jetzt gleich damit beginnen zu fragen, ob bereits ganz zu Anfang von Ihrer Seite Fragen vorliegen. Ja.
Ja, es ist so vom Zollverbot zur Laufzeitanalyse. Also wenn ich jetzt einfach eine Schleife habe, dann sehe ich das ja eigentlich gleich, was passiert.
Ja.
Wenn jetzt aber in der Schleife Manipulation der Zehnfachjahre stattfindet, wie bei Sie von Herrn Kostin ist,
ja. Ja, das Verständnis des Codes ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Frage, nicht? Und deshalb würden wir jetzt auch hier die einzelnen Punkte durchgehen und zumindest vom Code her sicherstellen, dass wir den Code verstehen, ja? Ob das jetzt Code in C++-Manier oder in Pseudocode-Manier ist. Da müssen wir die Bedeutung des Codes verstehen. Wenn die Bedeutung des Codes klar ist, dann sollten wir vorausgesetzt, die Beschreibung ist detailliert, ist hinreichend detailliert. Sollten wir schon imstande sein, dann, ob es sich um Pseudocode handelt oder aber um C++-Code, sollten wir imstande sein, die Laufzeit abzuschätzen. Was wir machen können, wir können gerade mal den Eratosthenes nochmal vornehmen und da die einzelnen Punkte uns anschauen. Wäre das eine Möglichkeit? Ich hoffe, ich habe ihn jetzt erreichbar. Das sieht nicht so gut aus. Ich denke, ich habe das Präsenzblatt nicht. Doch, ich habe Zugriff, ja. Ich habe Zugriff. So, wo muss ich schauen? Ich muss schauen, Pseudocode. Da ist das Sieb des Eratosthenes. Okay. Machen wir das vielleicht ein bisschen größer. So. Okay. Sieb des Eratosthenes. Wir haben da Kommentare eingestreut. Es ist klar, um Kommentare müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann haben wir ein Array ist prim, wenn ich das mal auf Deutsch übersetze, deklariert, und das hat die Größe von n plus 1, dieses Array wird initialisiert. So, das Erste, was wir, wenn wir, ich muss jetzt mal zwischenfragen, das ist jetzt noch in dieser Woche dran, das Sieb des Eratosthenes, in der, als Präsenzblatt, ja, als Präsenzaufgabe. Ne? Also sollte ich nicht zu detailliert tatsächlich darauf Stellung nehmen. Aber Sie hatten ja schon gesagt, bitteschön, wenn das eine Vorschleife ist, dann ist das für mich kein großartiges Problem, kann ich bestimmen. Ja? Und bei der ersten Vorschleife trifft Ihr Kommentar zu, nicht? So, dann gehen wir runter und da sehen wir natürlich, dass unterhalb der Vorschleife, da ist mächtig was am, an Anweisungen festzustellen. Ja? Und da haben wir zuerst einmal eine Anweisung. So, jetzt muss ich mir natürlich die Frage stellen, das ist eine Frage, die hätte ich sowieso, deshalb ist es ein sehr, sehr guter Punkt, ja, die hätte ich sowieso aufgeworfen, das war der Punkt der dominierenden Anweisungen. Was soll ich zählen? Ja? Und jetzt wäre beim Sieb des Eratosthenes sowieso der Punkt überlegenswert, was soll ich zählen? Also zuerst wird natürlich gesagt, hier bitteschön im Teil A übersetze die C++-Funktion im Pseudocode. Ja? Ich verstehe, dass Ihre Frage nicht dahin zielt, sondern sie sagt, bitteschön, wie komme ich jetzt an die Laufzeit? Ist das so?
Ja.
Okay. Okay. Wissen Sie, ich würde so, um Himmels Willen so nicht vorgehen. Ja? Ich würde mir, wenn ich weiß, was der Code tut, es ist ein Wenn-Dann-Satz. Wenn ich weiß, was der Code tut, dann würde ich von der Funktionsweise her ableiten, was ich zählen sollte. Und was tut denn das Sieb des Eratosthenes? Ja, das sagt im Wesentlichen, ich habe die Primzahl 2 und alle Vielfachen der 2 markiere ich als Vielfache der 2. Tolle Idee, ne? Ist gut. Und dann macht er dasselbe für die Vielfachen der 3. Und markiert alle Vielfachen der 3. Als Vielfache der 3, die können dann keine Primzahl sein. Und dann wird markiert Vielfache von 4. Nö, schon nicht mehr, weil das sind ja Vielfache von 2. Vielfache von 4 haben wir ausgelassen, Vielfache von 5. Einige Vielfache von 5, die nicht Vielfache von 2 oder 3 sind, die werden dann ebenfalls markiert. Und am Ende, wenn wir markieren rauf bis zu einer oberen Schranke, ich glaube, das ist die Schranke n, ja, ne, das ist die Schranke n, am Ende sind alle die Zahlen, die prim sind, nicht markiert. Ne, und das Sieb des Eratosthenes mit dieser Idee des Markierens von Vielfachen kommt an alle Primzahlen dran. Ja, und wenn man sich überlegt, alle Primzahlen kleiner gleich einer Zahl n zu bekommen, sehr viel schneller als das Sieb des Eratosthenes, kriege ich nicht hin. So, was sollte man zählen? Als dominierende Anweisung. Ich gucke mir den Code überhaupt nicht an. Der Code ist mir wirklich piepegal. Die algorithmische Idee dahinter, das Markieren, das ist wichtig. Das sollte den Großteil der Laufzeit fressen. Das müssen wir natürlich noch verifizieren, aber das Markieren der Vielfachen sollte den Großteil der Laufzeit fressen, sollte den Großteil der Laufzeit ausmachen. Wo wird denn überhaupt markiert? Wir haben da die Anweisung in der zweiten Vorschleife, dritte Anweisung, if, Moment, wo markieren wir denn? Ist prim gleich false, ja? Unter der if-Anweisung, if ist prim gleich false, dann wird hier gesagt, bitteschön, dann geh hoch und markiere alle Vielfachen, ja? Das will ich zählen. Ich will nur zählen, wie oft diese Anweisung tatsächlich ausgeführt wird. Alles andere ist mir sowas von egal, weil die dominiert die Laufzeit. Schauen Sie mal, ich habe da die Vorschleife, die i-Vorschleife. Innerhalb der i-Vorschleife habe ich die j-Vorschleife. Ja? Und was passiert großartig innerhalb dieser beiden geschachtelten Vorschleifen? Da passiert nichts anderes, als dass ich markiere. Wenn ich markiere, ist alles gut. Und was geht dann später noch ab, wenn man mal jetzt dieses Problem mit dem Zählen außen vor lässt? Da wird im Wesentlichen gesagt, du sollst zählen, wie viele Primzahlen es gibt, und da zählst du, wie viele Zahlen immer noch möglich sind oder nicht als nicht prim markiert worden sind. Das ist eine einfache Vorschleife wieder. Dann weiß ich Bescheid, ne, wie oft die durchgeführt wird, genauso wie ich Bescheid weiß bei der Initialisierung des isPrime-Arrays. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist zu verstehen, wie oft im Sieb des Eratosthenes tatsächlich Zahlen als nicht prim markiert werden. Ist das schwer? Macht der das macht natürlich der Eratosthenes ganz zu Anfang in seiner I-Schleife. Ne? Der fängt bei 2 an und trägt dann alle Vielfachen der 2. Das ist diese J-Schleife, in der alle Vielfachen der 2 ausgetragen werden. Ja, Eratosthenes, das ist ein cleverer Bursche. So, Sie haben gesagt, das Problem ist immer noch schwer. Ja? Ja? Stören Sie sich nicht an irgendwelchen IF-Abfragen. Stellen Sie sich vor, was das Sieb macht.
Ja, genau, aber ich kann ja nicht nur zählen.
Wie oft eingetragen wird, was Sie sagen, Mensch, das kann ja durchaus der Fall sein, dass an dieser Stelle, Moment, wenn, ja Moment, nein, also es wird ja, wenn ich jetzt hier in die mir irgendeinen Wert von I anschaue, dann werden alle Vielfachen, ob die jetzt vorher markiert worden sind oder nicht, die werden ausgetragen, nicht?
Wenn das vorher in der IF-Abfrage vorher wird ja gefragt, ob es true ist.
Ja.
Das heißt, Vielfache von, also in dem...
Ja, ich verstehe schon, was Sie sagen. Lassen Sie mich aber einen Schritt zurückgehen, ja? Nehmen wir mal an, wir wissen, dass das I tatsächlich eine Primzahl ist. Wie viele Operationen müssen dann durchgeführt werden?
N durch I minus 1.
Genau. Ne? Pi mal Daumen, N durch I. Wir arbeiten asymptotisch. Das ist ein genereller Hinweis für Sie. Sie müssen sich nicht wirklich die Finger schmutzig machen. Mit der Asymptotik wird es Ihnen erlaubt, bei konstanten Faktoren lässig zu sein. Ja? Also wenn das I eine Primzahl ist, N durch I, haben Sie gesagt. Ja? Und jetzt kommt der Mist, und das war, worauf Ihre Frage abgezielt hat. Und wenn das I nicht prim ist, nischt. Na gut, da kommt dann halt eine Anweisung, die wir zu zählen hätten, wo an dieser Stelle, ja, es ist tatsächlich false, das ist prim I. Naja, nicht, dann habe ich diese eine Anweisung, die ausgeführt wird, die Evaluierung der Bedingung ist prim gleich true, ja. So, und jetzt ist die Frage, wie genau will man denn sein? Wie genau will man denn sein? Ich hoffe mal, dass unten drunter steht, man soll eine möglichst genaue Abschätzung geben. Höchstens n log n mal ausgeführt werden. Höchstens. Und jetzt wäre die Hoffnung, ein Stoßgebet, da haben Sie vollkommen recht, ein Stoßgebet ist hier vonnöten, dass wir einfach an dieser Stelle, wo Sie sagen, ich weiß ja gar nicht, ob dieser Teil ausgeführt wird oder nicht, bei der IF-Abfrage, nicht? Wo haben wir sie? IF ist prim von I gleich true, dass wir da sagen, ob jetzt da positiv oder negativ rauskommt. Da hat es zwei Alternativen. In der einen Alternative müssen wir gar nichts tun und in der anderen Alternative, Ihre Frage ist sowas von hervorragend. Ja? In der einen Alternative muss ich nichts tun, in der anderen muss ich die Welt arbeiten. Ja? Da haben wir in der Vorlesung drüber geredet. Da haben wir gesagt, Mensch, wenn wir ein If-Then-Else haben, haben wir eine Alternative, in der einen Alternative viel, in der anderen Alternative wenig, dann hoffen wir mal, dass wir in einer vereinfachten Analyse sagen können, immer viel. Und dass dann unsere Abschätzung, das ist eine Abschätzung nach oben, es wird nicht weniger Anweisungen geben asymptotisch, sondern höchstens es wird nicht mehr Anweisungen geben asymptotisch, höchstens weniger. Ja? Die Hoffnung ist, dass wenn wir in einer solchen Situation bei einer If-Abfrage zwei Alternativen, eine billige, eine teure, wir sagen, wir zählen immer teuer, dass wir in einer solchen Situation immer noch zu einer vernünftigen Abschätzung kommen. Ja, und gerade bei der des Eratosthenes, da stellt sich das heraus, ist okay, wenn wir tatsächlich immer annehmen, es würde teuer sein. Asymptotisch, das ist gerade der Punkt, ja, da wird vieles geglättet. Ja, und da kann man sich an der richtigen Stelle, natürlich muss es passieren, da kann man sich den Luxus leisten, nach oben abzuschätzen. Aber die Schwierigkeit, die Sie angesprochen haben, ist eine ganz, ganz typische Schwierigkeit. Eine If-Abfrage, erste Alternative teuer, zweite billig, was nehme ich? Ich weiß ja nicht, welche tatsächlich passieren wird. Und ich kann in einer zumindest einfachen Analyse nichts anderes machen, als tatsächlich die teure zu veranschlagen. In einer While-Schleife, einige Iterationen sind billig, andere sind teuer. In einer einfachen Analyse wird man die teure nehmen. Mal nehmen mit der, multiplizieren mit der Anzahl der, der Iterationen. Ja, also nicht. Wir müssen, dann würde man natürlich sagen, ich kann nicht garantieren, dass meine Abschätzung exakt ist, aber es ist eine Groß-O-Abschätzung. Abschätzung nach oben. Ja? Und das Groß-O, nicht, was Sie gerade hier in dem Punkt B sehen, zeige, dass die Anwendung, dass die Anweisung Stern, wo haben wir sie? Da ist sie ja, ne? Genau die Anweisung, die ich schon erwähnt habe, dass Anweisung Stern höchstens n log n mal ausgeführt wird. Nicht? Das ist natürlich die Aussage, höchstens n log n, 10 mal, 5 mal, 10 mal, 20 mal log n mal ausgeführt. Ja? Müssen dann hoffen, dass es tatsächlich, wenn wir diese Abschätzung gemacht haben, stets n durch i zu veranschlagen, ob das i jetzt prim ist oder nicht, dass diese Abschätzung es uns immer noch erlaubt, die O von n log n Schranke herzuleiten. Ja? Die Evaluierung oder die Laufzeitbestimmung Programm ist hochgradig nicht trivial. Ja? Wir müssen da schon an einigen Stellen hoffen, dass wir mit geeigneten Abschätzungen nach oben hinkommen. Ist so, ja. Ja.
Die äußere V-Schleife läuft ja bis Wurzel aus n, also Square Root.
Ja.
Und warum die Wurzel aus n?
Okay. Wenn ich,
was muss ich da
wenn ich,
dann abschätzen?
Okay. Wenn ich eine Zahl habe, kleiner gleich n, und diese Zahl ist nicht prim, dann muss diese Zahl einen Faktor haben, der höchstens Wurzel n groß ist. Das heißt, diese Methode des Siebs, ja, die trägt tatsächlich alle möglichen Kandidaten aus, obwohl sie sich den Luxus erlaubt, in der i-Schleife nur bis zur Wurzel n zu laufen. Na, das ist alles schon okay. Also das Sieb funktioniert klasse, ja. Ja, ich kann nichts weiter sagen, als das Problem ist schwer. Ja? Und da muss man Glück haben, dass man mit vernünftigen Abschätzungen nach oben tatsächlich hinkommt. Haben wir noch weitere Fragen? Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Übungsaufgaben. Und da haben wir die Wachstumshierarchie, die erste Aufgabe. Und da wird im Wesentlichen gesagt, wir verstecken die Funktion, um die es geht, und fragen dann danach, wie man denn die Asymptotik bei diesen, oder die Reihenfolge, die Hierarchie zwischen diesen Funktionen herstellen kann. Vielleicht sollte ich fragen, ob es Unklarheiten zu den einzelnen Funktionen gibt. Ja?
Bei der E, zum Beispiel, wir hatten ja heute in der Vorlesung die normale Matrizenmultiplikation.
Ja.
Da haben wir gesagt, da kommen wir dann auf M hoch 3.
Ja.
Jetzt steht hier nach der Schulmethode. Nach der Schulmethode würde ich
Sie
nicht ganz M hoch 3 machen, weil ich am Anfang die 0 plus quasi weglassen
würde. Sie haben genau zuallererst die Anweisung. Gehen wir mal, das ist eine gute Frage, schauen wir uns das an. Matrizenmultiplikation, Seite 60. Nee, zu weit. Wo ist die Matrizenmultiplikation? Hier ist sie. Machen wir da mal schön Vollbild. So, wenn in der Aufgabenstellung gesprochen wird von der Schulmethode, dann wird dieses Programm gemeint. Genau dieses Programm. Aber das Einzige, was zu zählen ist, das sind diese Additionen. Nur diese Additionen. Es ist nicht zu zählen der Aufwand für die Vorschleifen, das machen wir nie im Leben. Es ist nicht zu zählen die Initialisierung, es ist nicht zu zählen die Multiplikation. Es ist nicht zu zählen die Zuweisung der Summe zu CIJ, sondern einfach nur die eine Addition. Ja? Wenn das I, wenn das K und das J fixiert ist, ja. Wenn das K fixiert ist, ja. Genau, genau. Also Sie bekommen da schon ja relativ viel an Informationen. Ja. So ist das. Ja, es wird halt hier in der Aufgabe nur gefragt, Anzahl der Additionen. Okay. So. So, wir sind immer noch bei der Aufgabe 1. Haben wir da noch weitere Fragen? Ja. Okay. Was sind Ranglisten von 4 Teams? N gleich 4. Ich habe die Teams 1, 2, 3 und 4. Verschiedene Ranglisten. Das ist die erste Rangliste. Und da würde ich das so interpretieren, dass ganz links der Gewinner steht. Da ist der zweite, der dritte, der vierte. Das wird jetzt ein bisschen viel, aber 1, 2, 4, 3 ist eine zweite Rangliste. Reihenfolge oder Ranglisten wäre dasselbe. Ja? So, und dann habe ich eine weitere, und in dieser weiteren Rangliste wäre halt der dritte, nicht die 3 wie vorher, sondern die 4, Team 4. So, und dann würde ich sagen, eine weitere Reihenfolge ist 1, 3, 2, 4. Und dann hätte ich noch die Reihenfolge 1, 3, 4, 2. Ranglisten und Reihenfolgen wäre dasselbe. Oder auch Permutation, wenn Ihnen das weiterhilft. Wie viele Ranglisten haben wir denn? Nee, das darf ich ja nicht sagen. Entschuldigung. Um Gottes Willen, nein. Nein, nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Haben wir noch Fragen? Was ich gern mal schnell machen würde, ich würde. Ja? Wenn wir Hände schütteln würden, dann würde ich nicht Ihnen oder Sie mir die Hände schütteln, sondern wir würden uns Hände schütteln.
Gut.
Also ja? Standard. Ja, Standard. Okay.
Ich habe nur eine Frage zu der Induktion auf dem Arbeitsplatz. Und zwar habe ich tierische Probleme damit, so ein Problem in konkrete mathematische Verhältnisse zu bringen. So bei Formeln oder so. Bei
Okay, Sie sagen, mit der Aufgabe 1 ist mal gut. Okay. Mich interessiert die Vierer. Ja? Dann gehen wir zu der Vierer. Die Vierer ist lustig. Ja, das ist die Aufgabe, ja? So, und jetzt ist die Frage Nummer eins, ohne dass ich jetzt frage, wie, aber glauben Sie, dass eine legale Kachelung immer existiert? Und haben Sie auch eine Idee, wie Sie da drankommen? Also nicht sagen wie, ja? Ja. Ja. Und wissen Sie, es geht genau um diese interessante Regel bei der Kachelung. Es gibt eine Form der Kachelung, die ist sehr, sehr, die ist einfach, wenn man nicht zu tief weitergeht. Die ist einfach, wenn man an der Oberfläche bleibt. So. Das hilft natürlich, das sind sehr, sehr allgemeine Anmerkungen, die helfen nicht sehr gut weiter. Was hier natürlich gesagt wird, ist, zeigen Sie durch vollständige Induktion über N, dass eine solche legale Kachelung existiert. So, jetzt ist die Frage für mich, was ist denn die Induktionsannahme? Was Sie zeigen sollten, ist eine Aussage über das 2 hoch N mal 2 hoch N Gitter. Ne? Haben wir das, nee, Schachbrett haben wir gesagt, ja? Das 2 hoch N mal 2 hoch N Schachbrett. Was ich Ihnen ans Herz legen würde, denken Sie doch mal über mögliche Formulierungen nach einer Induktionsannahme. Hier wird im Wesentlichen gesagt, dass wann immer Sie eine Eckkachel rausnehmen, dann können Sie den Rest legal kacheln, solange das Schachbrett exponentiell, dass das Schachbrett quadratisch ist, 2 hoch n mal 2 hoch n. Sie müssen halt eine Eckkachel rausnehmen und dann ist gut. So, und jetzt ist meine Frage, wie sollte denn tatsächlich die Induktion ausschauen? Das ist eine ganz typische Aufgabe, da sitzt man vor wie ein Ochs vorm Berg. Und das kann durchaus sein, man sitzt da vor dieser Aufgabe länger. Wenn man dann weiß, wie es geht, könnte man sich irgendwo hintreten. Ich habe ein 2 hoch n mal 2 hoch n Schachbrett. Und möchte über dieses 2 hoch n mal 2 hoch n Schachbrett eine Aussage über die Kachelung treffen. In der Induktionsannahme würde es naheliegen, über kleinere Schachbretter, jetzt nicht 2 hoch n mal 2 hoch n, sondern kleinere Schachbretter eine Aussage zu treffen, denen aber auch, das sollte dasselbe Problem sein, eine Eckkachel fehlt. Ja?
Die Kachel ist aber auch quadratisch.
Ne, das sämtliche, Nummer eins, das, wie soll ich sagen, ja, das Schachbrett ist quadratisch, die Kacheln selbst sind natürlich auch quadratisch. Ja? Mhm. Ja? Ja, also wenn Sie die Kachel blöd rausnehmen, kriegen Sie Probleme. Dann gibt es Kachelprobleme. Kachel muss schon vernünftig rausgenommen werden und vernünftig heißt an der Ecke. Aber wir legen uns nicht fest, welche Ecke, sondern wir sagen, wann immer an einer Ecke rausgenommen wird, ist gut. Ja. Ich denke, ich habe das nicht... Wenn wir statt der rechts oben die links unten rausnehmen, ist immer noch gut. Ne, ob ich jetzt da eine Kachel rausnehme? Ja. Ne, das sollte Probleme geben. Dann sind immer noch drei Felder, das sollte keine Probleme geben, da haben Sie recht. Wenn ich hier rausnehme, dann kann ich, ist das so? Ja, dann habe ich keine Probleme, das ist richtig. Was passiert, wenn ich hier rausnehme? Geht auch noch? Sie sagen, dann lege ich einfach diese Mistkachel da oben. Okay, hier ist dasselbe. Das heißt also überall an dem Rand hier für 4 mal 4 haben wir kein Problem. Wenn wir jetzt hier reingehen und nehmen das raus, na, jetzt nehme ich mal das hier raus. Und da haben Sie gesagt, das ist kein Problem. Wenn ich das rausnehme, das sollte auch kein Problem sein. Ja? Das könnte, gut, das haben wir nicht, wir haben es nicht ausprobiert. Ja? Das war meine Mutmaßung, dass es dann Probleme beim Kacheln gibt. Es sieht so aus, dass Sie beim 4x4er tatsächlich überall eine Kachel rausnehmen können und es ist gut. Scheint so zu sein, ja? Machen Sie sich das Leben aber nicht zu schwierig. Ja? Denken Sie mal darüber nach, dass Sie eine Induktionsannahme haben, die sagt, ich kann legal kacheln, jetzt nicht 2 hoch n mal 2 hoch n Schachbrett, sondern ein kleineres. Ja, genau, es ist eine Lösung gibt, ja. Und dann wird es vernünftig sein, die Induktion zu benutzen, um die Kachelung tatsächlich nicht im vollen Detail sich anzuschauen, sondern nur im Wesentlichen vielleicht sogar die erste Kachel nur anschaut. Ja, mehr möchte ich da aber nicht zu sagen, ja? Möchte den Hinweis wiederholen, ja, dass der induktive Beweis relativ einfach sein wird, wenn Sie sagen, statt über das 2 hoch n mal 2 hoch n Schachbrett mit einer fehlenden Kachel am Rand, wende ich eine Induktionsannahme an über ein kleineres, immer noch quadratisches Schachbrett und es liegt nahe, über Schachbretter dann zu reden, die ebenfalls exponentiell viele Zeilen oder Spalten haben, mit einer fehlenden Randkachel. Das wird dann, das wird nicht großartig kompliziert sein. Der Hinweis von meiner Seite, überlegen Sie, wo Sie die erste Kachel hinsetzen. Sie sollten die Kachel so setzen, dass sich das mit der Induktionsannahme verträgt. So, jetzt ist aber gut. Schauen wir uns das Blatt, die Aufgabe 3 an, mischen und sortieren. Gegeben sind aufsteigend sortierte Arrays, AL und AR, und Sie sollen dann in Teil A die beiden Arrays mischen, sodass Sie aus den beiden sortierten Arrays ein einziges sortiertes Array bekommen. Und die Aufgabe fragt danach Nummer 1, wie Sie das machen und wie Sie das so hinbekommen, dass die Anzahl der benötigten Vergleiche beim Mischen möglichst gering ist. So. Fragen zu dieser Mischaufgabe? So, und dann wird gesagt, aus dieser Funktion Mische kann ich eine Funktion herleiten, die tatsächlich sortiert. Und was macht diese Funktion, die sortiert? Die sagt im Wesentlichen nichts anderes. Ich habe ein Array, das ist das Array C, das möchte ich sortieren. Das Array C schneide ich in der Mitte in zwei Hälften auf, mische, sortiere die erste, sortiere die zweite Hälfte und mische die Ergebnisse. Ja? Wird die Mitte bestimmt, dann wird die erste Hälfte von links nach Mitte sortiert, die zweite Hälfte von Mitte plus 1 nach rechts und dann wird gesagt, bitteschön, dann mische ich die linke Hälfte mit der rechten Hälfte. So, und haben wir drei Teile. Den dritten Teil lösen Sie Ihre Rekursionsgleichung mit Hilfe des Master-Theorems. Diesen dritten Teil, das haben wir schon auf die Webseite gesetzt, den nehmen wir raus, ja? Die 5 Punkte, die für diese Aufgabe zählen, verteilen wir dann auf Teil 1 und Teil 2. Ich habe einfach in der Vorlesung heute den Teil über das Master-Theorem nicht ausreichend geschafft. Das macht keinen Sinn, wenn wir den Teil 3 an dieser Stelle tatsächlich nachfragen. Ja? Also Teil 3 ist gelöscht. Haben Sie noch Fragen zu dieser Aufgabe? Ich würde gleich gern, wenn Sie da Interesse dran haben, auf ein, zwei rekursiv definierte Funktionen eingehen wollen, ja, wo wir Rekursionsgleichungen ableiten sollten. Ja? Ja?
Wenn wir von Laufzeit reden, dann ist immer der Worst Case gemacht.
Ja, richtig, richtig, richtig. Sie müssen sich aber auch hier überlegen, ob es da einen Best Case gibt, der vom Worst Case ab sich unterscheidet.
Ja, okay. Wenn man jetzt sowas bei dieser Mischfunktion könnte man ja sowas wie diesen Bubble Sort oder so, sowas in der Art machen.
Ja, das wäre aber nicht gut. Das wäre nicht gut. Denken Sie, dass Sie zwei sortierte Arrays haben, nicht? Das ist das AL, nicht? Ich glaube, so wird es genannt, ja? Und das AR. AL und AR. Und was ich weiß, beide sind schön sortiert. Heißt, das kleinste von dem AL ist bekannt, das kleinste von dem AR ist bekannt. Das zweitkleinste von dem AL ist bekannt, das zweitkleinste von dem AR ist bekannt. Das drittkleinste von dem AL ist bekannt, das drittkleinste von dem AR ist bekannt. Ja, ich möchte nur sagen, also Bubble Sort, sowas, ja, das, Sie haben einfach zu viel Struktur. Sie wissen, dass das erste Array sortiert ist, Sie wissen, dass das zweite Array sortiert ist, nicht? Und Sie müssen, so ähnlich wie man Karten mischt, ja, zwei Kartendecks ineinander mischt, ja, sollten Sie versuchen, die beiden Arrays zu sortieren. Okay, Aufgabe 2. Da haben wir jetzt die verschiedenen Codeschnipsel. So, und dann haben wir ja, in dem Teil A ineinander geschachtelte Vorschleifen, Teil 1. Im Teil 2 haben wir eine While-Schleife. Und ich hatte schon in der Vorlesung eine While-Schleife mir angeschaut gehabt und habe versucht zu argumentieren, dass diese While-Schleife relativ wenige Iterationen hat und die Iterationenzahl haben wir bestimmt, das war in dem Beispiel der Vorlesung logarithmisch gewesen, log 2 von n, das kam dann von Ihrer Seite und dann haben wir geschaut, wie viele Anweisungen denn in der While-Schleife durchgeführt wurden. Jetzt haben wir hier eine While-Schleife, dann haben wir da unten drunter in Teil 3 ebenfalls eine While-Schleife. Und da wäre es natürlich sinnvoll, Teil 4 ebenfalls eine While-Schleife, da wäre es natürlich sinnvoll, sich zu überlegen, wie viel Arbeit wird in der Schleife gemacht und wie viele Iterationen, nicht? Hier haben wir in Teil 5 eine rekursiv definierte Funktion und der erste Instinkt ist, Mensch, da müssen wir ja auch das Master-Theorem machen. Nein, 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 nicht notwendig. Einfach mit kühlem Kopf an diese Aufgabe rangegangen und geschaut, was passiert. Ich habe einerseits das Argument n und nach einem Aufruf bin ich bei dem Argument n halbe, ja? Genau, was hier im Wesentlichen gesagt wird, hier ist in Teil 5 die Funktion von n definiert, das def steht dafür, das definiert, und dann rufe ich sie tatsächlich mit dem Argument n auf. Das n haben Sie an der Stelle nicht verändert, das wird dann aufgerufen, die Funktion ruft sich dann natürlich selbst rekursiv auf, ändert das n natürlich in dem Prozess. Für die Funktion unten nicht, das ist der Aufruf, der oben, wir hätten das vielleicht anders schreiben sollen, nicht def-Funktion von n, sondern def-Funktion von Martha, ja, und dann, wenn Martha größer als 1 Ja, das hätten wir dann so schreiben sollen vielleicht. Ja, dann hätte es keinen Anlass zur Verwirrung gegeben. So, möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, ja, dass, ich weiß jetzt nicht, wie ich von der Zeit her liege, wir haben jetzt schon, haben Sie noch, Sie müssen die ganze Zeit stehen. Bitte? Okay, gut. Fein, gut, dann Euklids Algorithmus, rekursiver Algorithmus, aber auch dort, ja, ganz, ganz kurzer Algorithmus. Wenn Sie den Zahlentheoretikern diesen Algorithmus, ja, hier steht er, wenn Sie den Zahlentheoretikern oder den Kryptografen diesen Algorithmus nehmen würden, die wären sowas von tot unglücklich, das könnten Sie sich gar nicht vorstellen. Einer der fundamentalsten Algorithmen, was jetzt das Manipulieren von Primzahlen oder das Rechnen in Restklassen anbelangt. So, und unten drunter haben wir dann in Teil C einen Sortieralgorithmus. Und da gibt es dann sehr spezielle Fragen. Ja? Sie müssen da an keiner Stelle tatsächlich sich über Gedanken machen, was da zu zählen ist, sondern es wird gefragt, wie oft wird denn der Zähler mit 0 initialisiert. Und das betrifft die erste Vorschleife, nicht? Und dann wird im Wesentlichen abgefragt, was denn da überhaupt alles passiert. Nicht? Und da wird im Wesentlichen auch nicht gesagt, Mensch, ich muss jetzt Vorschleife zählen, sondern es wird im Wesentlichen gefragt, ja, wie oft passiert da was? Und passiert im Sinne der Bedeutung des Codes. Wie oft wird ein Zähler in dem Array B inkrementiert? Ja? Sobald Sie dem Code eine Bedeutung zuweisen können, ist es sehr viel einfacher zu zählen, was denn da an Einweisungen tatsächlich passiert. Ja. Nein. Sie haben hier zuerst mal die Frage nach der Häufigkeit der Initialisierung mit 0 und ich denke, das ist klar. Ne? So, und dann haben wir in der nächsten Vorschleife die Häufigkeit der Inkrementierung des Zählers. Ist die Frage schwer? Sie sollten vielleicht, oder lassen Sie mich versuchen, die Aufgabe umzuformulieren. Wie oft findet eine Inkrementoperation statt? Ja? Ich denke, ich sehe, was Sie da verstanden haben. Ne? Also wie oft findet eine Inkrementoperation statt? Ja? Hochsetzen eines, einer Variable oder einer Zelle innerhalb eines Arrays. Hochsetzen um 1. Ja, wie es an dieser Stelle passiert, inkrementiere. Setze hoch um 1. Also ich denke, wie oft wird ein Zähler im Array, hier ist abgeschnitten, B, nehme ich mal an, ja? Wie oft wird ein Zähler im Array B inkrementiert? Und die einzige Stelle, wo wir Zähler im Array B inkrementieren, ist an dieser. Ja? So. Haben wir noch Fragen dazu? So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal in rekursive Programme, Rekursionsgleichungen zu diesen rekursiven Programmen, wenn das gewünscht wird. Ja? Okay, gut. So, 29. Das erste Programm, was wir hatten, das war Binärsuche. Und schauen Sie sich mal diesen Code an. Ja? Das ist furchtbar. Wenn Sie versuchen wollen, die Laufzeit festzustellen, das tut sowas von weh. Um Himmels Willen, ja, versuchen Sie zu vergessen, was denn tatsächlich der Code an dieser Stelle aussagt, ja, die Vorschleifen. Das ist vollkommen uninteressant für uns. Was wichtig ist, was Binärsuche tatsächlich tut. Und was Binärsuche macht, wenn es denn in der Mitte das X, nachdem es sucht, nicht gefunden hat, fragt es nach, wenn das X kleiner ist, der Schlüssel, nachdem es sucht, kleiner ist als der Wert in der Mitte, dann fragt es nach, bitteschön, Binärsuche linke Hälfte, sonst Binärsuche rechte Hälfte. Die erste wichtige Beobachtung ist, die Laufzeit, wieder der Begriff der dominierenden Anweisung. Die Laufzeit wird dominiert durch die Anzahl inspizierter Aufrufe. Und schauen Sie sich die Anzahl inspizierter Zellen. Und schauen Sie sich mal an, wir haben hier ein dickes, fettes Programm geschrieben. An einer einzigen Stelle wird tatsächlich in dem Masteraufruf eine Zelle inspiziert, und zwar die Mittezelle, nur an einer einzigen Stelle. Aber die anderen Anweisungen, da sind keine Vorschleifen drumherum, richtig? Die anderen Anweisungen, das sind alle elementar, das sind keine iterativen Anweisungen, da fällt kein wirklicher Mist an. Ja? Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anweisungen, wie immer Sie zählen, aber das ist eine feste Anzahl, die nicht mit der Größe des Array wachsen wird. Deshalb ist es vollkommen ausreichend, sich auf eine einzige Anweisung in diesem Funktionsaufruf zu zählen. Und das ist halt die Anweisung, die die Mitte inspiziert. So, und wenn ich mir jetzt überlege, was ist denn die Anzahl inspizierter Zellen? T von n gleich Maximum, maximale Anzahl. Der von Binärsuche inspizierten Zellen. Wir haben eine ähnliche Fragestellung in der Vorlesung uns angeschaut. Lassen Sie mich an dieser Stelle dann einfach die Rekursionsgleichung sofort von dem Programm ablesen. Und diese Rekursionsgleichung sagt, dass T von N, das ist wie groß? Naja, wenn wir Pech haben, und wir nehmen den Worst Case an, dann wird in der Mitte die Zelle ausgelassen und die Hälfte vom Rest wird genommen und es wird 1 drauf addiert. 1 drauf addiert dafür, dass wir die Mitte inspizieren. So, Rekursionsgleichung. Jetzt werde ich Sie nochmal, auch wenn es bei Ihnen gewisse Abwehrreaktionen geben könnte, mit dem Türmen von Hanoi ärgern, aber die habe ich gar nicht jetzt hier drauf. Schade, nicht? Dumm. Das kriege ich jetzt nicht vergrößert. Ich habe die falsche Variante. Okay. Gut. Kann ich das nicht machen, ja? Türme von Hanoi. Ja gut, aber jetzt will ich aus dem Stegreif die Türme von Hanoi auch nicht hinschreiben. Was haben wir dann noch an rekursiven Programmen? Ich würde das gerne verschieben wollen, das muss die Binärsuche erstmal ausreichen. Ich hätte gerne noch, etwas gesagt zu Werkzeugkasten und asymptotischem Verhalten. Also, wir könnten jetzt, ja. Das ist jetzt ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ja. Sie sagen zweimal. Und wir schauen uns jetzt die Binärsuche nochmal ganz sorgfältig an. Ja. Das ist jetzt ein ganz, ganz zentraler Punkt. So, wo haben wir die Binärsuche? So, da ist sie. Entweder links oder rechts. Ne? Nichts da zwei, das ist Gott sei Dank nur eins. Und das ist, dass wir hier die eins statt der zwei haben, ja? Das ist der Grund dafür, dass Binärsuche so viel schneller als die lineare Suche ist. Ja? So, also, was wir machen können, ein bisschen in den Werkzeugkasten hineingehen oder beispielsweise Folge von Funktionen in eine Hierarchie, Wachstumshierarchie bringen. Gehen wir in den Werkzeugkasten hinein, schauen wir uns eine asymptotische Hierarchie an. Wer möchte asymptotische Hierarchie? Okay, relativ wenig, dann machen wir einfach jetzt mal Codeschnipsel. Oder ich mache was Vernünftigeres, ja? Dann müssen wir allerdings eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit investieren. Wir kriegen aber dann einen schnellen Multiplikationsalgorithmus für Zahlen heraus. Ja, der führt dann auch auf ein rekursives Programm. Und wir sollten uns dann anschauen, was in diesem rekursiven Programm von den Rekursionsgleichungen aus passiert. Das wäre dann der wesentliche Punkt. So, was ich machen möchte, ich möchte zwei n-Bit-Zahlen mit Binärdarstellung mit Binärdarstellung multiplizieren. Das ist einerseits die Zahl a, und was ist das? Das ist nichts anderes als i gleich 0 bis n minus 1 ai 2 hoch i, und dann ist das die andere Zahl, die mir vorgegeben ist, und das ist die Summe i gleich 0 bis n minus 1 bi 2 hoch i. So, und was ich machen möchte, ich möchte die Binärdarstellung finde, Binärdarstellung des Produktes Zahl von A mal Zahl von B. So, die Annahme ist, wenn ich einen Shift durchführe, das ist eine Multiplikation mit 2, dann sind die Kosten dafür 1. Shift erfordert, naja, machen wir es so. Shift erfordert die Kosten um die Shiftlänge. Erfordert, nein. Nein, erfordert n Zeitschritte. Machen wir das ruhig so. Was ist ein Shift? In einem Shift nehme ich eine Binärdarstellung und verschiebe sie um eine gewisse Anzahl von Positionen. Im Shift muss diese Anzahl von Positionen angegeben werden. Ja? Ich nehme auch an, dass die Addition zweier Binärdarstellungen, Addition zweier Zahlen, der Längen A und B, nee, das wollte ich nicht A und B, sondern L1 und L2 nennen, erfordert Zeit proportional zur Länge der ersten und zur Länge der zweiten Zahl. So, und jetzt habe ich die erste extrem geniale Idee, und ich hoffe, Sie zerschießen mir diese Idee sofort. Diese geniale Idee, um tatsächlich einen schnellen Algorithmus zu erreichen, was ist denn ein langsamer Algorithmus? Ein langsamer Algorithmus, der sagt, ich nehme die Binärdarstellung, wo haben wir das höchstwertige Bit, das ist das Bit an-1, da habe ich das a0, ich nehme die Binärdarstellung der ersten Zahl und wenn das b0 gleich 1 ist, trage ich die Zahl auf. Wenn das b1 gleich 1 ist, dann verschiebe ich die mit dem Shift, dann verschiebe ich die Zahl um 1. an-1, an-2, dann habe ich hier a1 und dann steht da unten drunter das a0. Ja? Und wenn tatsächlich das b2 gleich 0 ist, dann würde an dieser Stelle a2, dann habe ich da unten drunter das a1, dann würde hier unten drunter tatsächlich der Shift nicht passieren. Und dann hätte ich nichts anderes, als die Addition durchzuführen. Was ich dann machen kann, ich kann, wenn ich die Zahl B kenne, die Shifts herstellen. Wie viel Zeit für die Shifts würde mich das kosten? Ein Shift, das ist um eine Stelle. Wir haben aber gesagt, dass der Shift immer n Zeitschritte erfordert. Jeder Shift würde mich kosten n Schritte, wenn ich den Shift um 0 zählen würde. Jeder Shift kostet mich n Zeiteinheiten. Wie viele Shifts habe ich? Höchstens n Quadrat. Höchstens n Shifts, ja? Die Gesamtanzahl an Zeit, die verloren geht für alle Shifts, ist quadratisch. So, und dann muss ich noch zählen die Summen, die Summenbildung, um dann tatsächlich zum Produkt zu kommen. Ja? Ich mache die Multiplikation auf die ganz brutale Art und Weise. So, und dann habe ich eine Addition, eine zweite Addition, eine dritte Addition, eine n-1. Addition. Insgesamt habe ich n-1 Additionen von n-Bit-Zahlen. So, und was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, dass ich auch hier wieder eine Zeit proportional zu n Quadrat haben werde, weil ich auf einem sehr hohen Niveau jetzt argumentiere, ich Details vollkommen unter den Tisch fallen lasse. Ja? So, und die Gesamtlaufzeit, auch hier, ja, lassen Sie mich sagen, wenn ich mir nur die Kosten für die Shifts anschaue, ist es quadratisch. Die Gesamtlaufzeit ist quadratisch. So, und ich hatte versucht zu sagen, ich werde Ihnen jetzt eine Idee zeigen, die Sie mir zerschießen sollen. Das ist die Idee, die Sie mir nicht zerschießen sollten, das ist die Schulmethode. Ja? So, die Idee, die Sie mir zerschießen sollten, ist jetzt die folgende. Und dann können wir auch wirklich ein Beispiel sehen, wo man auf relativ hohem Niveau, wenn es nämlich darum geht, einen Algorithmenentwurf tatsächlich durchzuführen, wo man auf hohem Niveau bereits mit der Laufzeitanalyse beginnen kann. So, und meine Idee wäre zu sagen, hier ist meine Folge an-1 und dann geht das hoch bis runter bis a hoch an halbe. Und dann habe ich auf der verbleibenden Seite, ich nehme also die den hochwertigen Teil der Binärdarstellung und dann nehme ich den niedrigwertigen Teil, gehe runter, nenne das Ganze a1 und nenne den niedrigen Teil a0 und mache dasselbe Spielchen für das b. Das schreibe ich jetzt nicht an für das b, ja? Sondern spiele dasselbe Spielchen für das b. So, und meine Idee ist hier zu sagen, jetzt mache ich einen rekursiven Algorithmus. Rekursiv. Multipliziere Zahl von a1 mit Zahl von b0, Zahl von a1 mit Zahl von b1, so, Zahl von a0 mit Zahl von B0, Zahl von A0 mit Zahl von B1. So, jetzt habe ich bei den Bs das unten hingesetzt, das sollte ich nicht. A0, B1, B0, B1. So, und zwar multipliziere rekursiv. Ist das eine gute Idee oder können Sie mir diese Idee zerschießen? Können Sie mir vorwerfen, du Trottel, was du machst, ist im Wesentlichen was? Sieht doch toll aus, ein rekursives Programm, ja? Und ich würde natürlich die einzelnen, ich würde hier vier Multiplikationen haben von jeweils n halbe Bitzahlen und würde dann sagen, anschließend, addierst du die Zahlen entsprechend verschoben. Ja? Was du machst, du nimmst dieses Produkt an dieser Stelle, das wäre das Produkt P0, dann habe ich an dieser Stelle das Produkt Q0 und Q1, Moment, A0 und B1 und ich habe A1, B0. Das ist das Q0 und dann habe ich hier das Q1 und dann würde ich an dieser Stelle sagen, A1, B1 ist das P1 und dann kann ich sagen, anschließend Zahl von, was ich machen will, multiplizieren Zahl von A mit Zahl von B und was das ist, ist nichts anderes als Zahl von A0, das sind die niedrigstwertigen Teile, das ist das P0. So, und dann würde ich zu multiplizieren haben Zahl von A0 mal Zahl von B1. Ja, und das A0, das ist der niedrigstwertige Teil, der wäre zu multiplizieren mit dem hochwertigen Teil von dem B. Das bedeutet aber, dass, wie bekomme ich den hochwertigen Teil von dem B? Indem ich einen Shift durchführe, ja? Einen Shift um 2 hoch k halbe. Das heißt, was ich machen muss, ich muss tatsächlich 2 hoch k halbe nehmen und dann hätte ich den Shift um Q0 für Q0 und den Shift für Q1. Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich habe hier den hochwertigen Teil von A, ich habe hier den niedrigwertigen Teil von A, ich hätte hier irgendwo den hochwertigen Teil von B und hier den niedrigwertigen Teil von B. Was ich multiplizieren muss, die niedrigstwertigen Teile, dann die gemischten Terme, aber da muss ich natürlich den hochwertigen Teil von A entsprechend verschieben und ich multipliziere an dieser Stelle gemischt und muss entsprechend den hochwertigen Teil verschieben, jeweils um 2 hoch, nicht k, sondern 2 hoch n halbe. So, und dann habe ich letztlich nur noch den Schritt zu machen, 2 hoch n mal p1. So, was habe ich? Ich habe die Summe, das Produkt dargestellt durch vier Produkte von hälftiger Größe. Rechnet sich das? Ich habe noch Shifts benötigt. Sind die Shifts sehr teuer? Naja, das ist linear. Linear viel, das ist nicht teuer. Das ist nicht teuer. Ja? Das ist nichts anderes, was hier passiert, als die Schulmethode. Und wenn man sich aufschreibt, die Rekursionsgleichung, ja, was haben wir hier? Anzahl von, oder Laufzeit. Laufzeit für die Multiplikation von 2n Bitzahlen, dann ist das nichts anderes als viermal die Laufzeit für n halbe Bitzahlen plus was? Das ist was Zusätzliches, das ist billig. Ja? Weil was ich machen muss, ich muss nur 2n halbe Bitzahlen hier an dieser Stelle addieren, shiften und dann noch zwei weitere Additionen ausführen. Was ich hier oben drauf tun muss, ist tatsächlich proportional höchstens zu n. Das ist billig. Was geht da schief, frage ich Sie. Ich muss nur schlagen die Schulmethode und die ist quadratisch. Den Overhead, den ich in meinem rekursiven Programm für den Erstaufruf zu tätigen habe, das ist gering, das ist nur linear. Additionen und Shifts. Was geht da schief? Es ist eine extrem große Anzahl von Aufrufen, 4. Und was sich dann tatsächlich rausstellt, ist, wie viele, wenn ich den Rekursionsbaum hier anschaue, hier bin ich bei n. Wenn ich dann auf n halbe runterkomme, dann habe ich tatsächlich, wie viele Kinder erzeugt? 4. Dann bin ich auf n halbe. Wenn ich auf n Viertel komme, wie viele Kinder habe ich? Naja, an dieser Stelle habe ich was gemacht. Ich habe 4 Kinder erzeugt. Dann habe ich in der nächsten Schicht 4 Quadratkinder erzeugt. Wie tief ist das Ganze? Wie tief ist der Rekursionsbaum? Ich beginne mit n, das geht dann runter auf n halbe, geht runter auf n Viertel, geht runter auf 1, log n Stufen. Rekursionsbaum hat eine Tiefe von log n und wie viele Blätter? Mit wie vielen Blättern? Vier hoch log 2n Blätter. Und wissen Sie, was 4 hoch log 2n ist? N Quadrat. Und das hätten wir schon an der Stelle sehen können. So, und jetzt will damit abschließen. Ja? Die Idee ist, kann man tatsächlich, vielleicht machen wir das noch 5 Minuten, wenn Sie mir diese 5 Minuten noch geben, ja, dann haben Sie tatsächlich einen schnellen Multiplikationsalgorithmus gelernt. Das ist es vielleicht wert. Können Sie tatsächlich mit derselben Idee, aber mit 3 Multiplikationen auskommen? Vier haben wir gebraucht. Alle Kreuzprodukte. Ne? A, die 4, die 2 A-Teile, die 2 B-Teile. Und sämtliche Kreuzprodukte. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. So, was würden Sie davon halten, wenn wir Folgendes machen? Wir schauen uns an, die Zahl von A0 multipliziert mit der Zahl von B0. Erste Multiplikation. Haben wir vorher auch schon gemacht, ja? Sieht nicht gut aus. Zweite Multiplikation. Zahl von A1 mal Zahl von B1. Haben wir vorher auch schon gemacht, sieht nicht gut aus. Jetzt muss die dritte Multiplikation das richten. Ja? Und was wir machen werden, ist das hier. Zahl von A0 plus die Zahl von A1 zu multiplizieren mit der Zahl von B0 plus der Zahl von B1. Und sehen Sie, dass diese 3 Multiplikationen ausreichen? Wie bekomme ich denn diese 4 Terme, die ich brauchte, die 4 Produkte, die ich brauchte aus diesen 3 Produkten? Ja, den ersten Term, hier, den habe ich natürlich wie ursprünglich bekommen, ja. Wir haben ihn ausgerechnet, Zahl von A0 mit Zahl von B0 multipliziert, den habe ich. Der zweite war das Zahl von A1 mit Zahl von B1. Hammer. Wie kommen wir an die Kreuzprodukte, Zahl von A1 mit Zahl von B0? Ja, wenn wir jetzt hier ausmultiplizieren an dieser Stelle, dann habe ich doch, wenn ich entsprechend multipliziere, diesen Term. A0 und B1. Und ich habe den anderen Kreuzterm, A1 und B0. Leider Gottes habe ich noch Störenfriede. Ich habe den Störenfried A0 mit B0. Aber den habe ich doch schon ausgerechnet, den kann ich doch einfach abziehen. Aber ich habe doch einen weiteren Störenfried, das Produkt von Zahl A1 und Zahl B1. Aber das habe ich doch auch ausgerechnet, den kann ich auch abziehen. Ja, Entschuldigung, was du machst jetzt drei Multiplikationen, verkaufst du mir. Ja, das verkaufe ich Ihnen. Aber du verkaufst mir ja dann auch noch Subtraktionen zusätzlich. Die sind nicht teurer als Additionen. Das ist Kleinvieh. Ich habe auf einmal drei Multiplikationen nur noch. Und schauen Sie mal, was ist die Rekursionsgleichung? Und dann machen wir wirklich Schluss. Die Rekursionsgleichung, und hier sehen Sie an sich ein Beispiel, wo Algorithmenentwurf und Analyse Hand in Hand gehen. Ja? Die Rekursionsgleichung sagt, Laufzeit diesmal für die Multiplikation von 2n-Bit-Zahlen ist nichts anderes als nicht 4, sondern 3 Multiplikationen, Laufzeit von n plus o von n. Ja, ich muss natürlich diese Zahlen dann nehmen und entsprechend shiften. Das muss ich wieder machen, das ist richtig. Und ich muss ja auch zusätzliche Subtraktionen einführen. Aber das sind alles Subtraktionen und Additionen, die ich benötige, die mir einen Gesamtaufwand linear in n geben. Und was ich jetzt geschafft habe, jetzt mal vergleicht, ja, vorher vollkommen naiv mit 4 und jetzt mit 3. Und das ist natürlich jetzt ein asymptotisch richtiger, dramatischer Fortschritt. Ja. Schnelle Multiplikation von Zahlen. Ja, und mein Versuch ist halt gewesen, dass man an einer sehr frühen Stelle schon versucht, mit der Laufzeitanalyse den Entwurf zu unterstützen. War es das an dieser Stelle? Bitte? Oh. Da ist natürlich ein dicker Fehler, ja. Laufzeit von n halbe, Dankeschön. Ja. Gut, wenn Sie noch Fragen haben, gerne, dass ich sie beantworte. Sonst würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Dankeschön. Haben Sie sich den Rücken krumm gesessen? Alles gut.